Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Pirat und
Dr. Psycho.
Heute zum Thema Glaube.
Ja.
Ja. Ich glaube. Ich glaube, das wird gut. Gilt das denn schon? Ich habe ja heute, wo ich mit den Menschen geredet habe, so im Sinn von, hey, ich mache heute Abend wieder mit dem Psycho geile Sendung und so, zu Glaube.
So sagst du das? Also, so sagst du das? Mit dem Psycho machst du...
Na, mit Doktor noch. Okay, ich glaube, das war falsch. Du, auf jeden Fall merke ich, da kommt direkt der Heiligenschein, ja, dann so, und diese Stimme so, oh.
Okay.
Und ich habe mir gedacht so, also wie jetzt schwer...
Ich fand heute die eine Bemerkung, als wir es bei LinkedIn angekündigt haben, total super, mit dem, wenn ich glauben will, gehe ich in die Kirche. So, und dann, also das Thema ist ja ambivalent, wie man so. Also ich weiß noch nicht, ob es, wie gesagt, so locker flockig wird, weil es gibt ja so viele Aspekte. Mhm. Und nachdem wir nun Tod und Leben gehabt haben und damit also schon das gesamte Spektrum eigentlich einmal abgedeckt haben, ist ja die Frage wieder, was machen wir mit so einem Begriff? Und woran denkst du denn, wenn du an Glaube denkst zuerst?
Überzeugung.
Überzeugung?
Ja.
Wer überzeugt denn wen?
Ich mich mit mir. Ja, irgendwie so im Sinn von mit der Sache. Ich gehe in Verbindung mit einer Sache und dann quasi finde ich so, eben, ich glaube, das wird gut. Es ist ja auch nicht Wissen. Das würde sonst heißen, sonst wäre das Thema heute ja Wissen. Es ist aber, ja. Ich glaube, das wird gut, ist so ein Ding mit so eine intuitive Überzeugung, dass etwas wird, zum Beispiel.
Ich habe mir ja gleich gedacht, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich ja erstmal gefragt, schwingt es in mir so mit? Ne? Mhm. Dann habe ich heute einen langen Spaziergang gemacht und dann habe ich das so schwingen lassen in mir. Und dann gemerkt, es gibt so viele Aspekte daran. Und ich habe mich gefragt, was du wohl verstehst, ob du jetzt an den spirituellen Teil also denkst, so Glaube, Spiritualität, Kirche, Religion, oder ob es bei dir eher, und so habe ich dich jetzt eingeschätzt, eher so um dieses Glaube an sich, die Ermutigung und diese ganzen Dinge geht. Es geht ja einmal, gibt dann Glaubensfragen, die nach innen gerichtet sind, also glaube ich an mich, oder glaube ich an etwas anderes, was da draußen ist? Mhm. Und das wäre für mich jetzt erstmal so das, was mir so spontan dazu kommt.
Dass du es mal differenzierst quasi, oder kannst du auch so direkt gleich rein und sagen, weißt du, so das Erste, was gleich kommt, ist bei dir was?
Also bei mir kam sofort Glaube an das, was ich, also meine Glaubensdefinition, und das ist eben nicht Gott. Also das ist sozusagen das, wo ich dran glauben möchte. Also es ist ein Wunsch, der sich breit macht. Mhm. Und es ist eben nicht unbedingt das, was man so langläufig unter Religion und Spiritualität versteht. Mhm. Und dann kommt aber relativ schnell auch die Frage, was hat das denn mit mir zu tun, dass das so ist? Also wenn ich jetzt, soll ich anfangen? Soll ich jetzt sagen, was ich bei glaube jetzt? Oder bist du jetzt, hast du was in der Pipeline?
Nee, hau rein.
Also bei mir ist so, dass der Glaube zum Beispiel besteht, dass wir als Gemeinschaft etwas Größeres sind als Individuen. Mhm. Und dass wir in der Gemeinschaft besser oder vielleicht auch ein Stück heiliger oder genesener sind als alleine. Und sofort, sobald ich das ausspreche, kriege ich einen Zweifel und denke, who the fuck hat dir diesen Mist erzählt? Guck nach draußen, alle miteinander nicht klar, hauen sich in die Fresse, die spalten rum. Und dann bin ich auf dem Spaziergang so wütend geworden, dass mein Gang eher ein Stampfen in die Erde wurde. Hm. Und dann habe ich wieder gedacht, ja, jetzt bist du aber weit ab von jeglicher Gelassenheit und Spiritualität. Ja, so.
Ja, aber das ist ja so lustig, oder? Dass da immer gleich dieses Glaube, da verfall ich ja eigentlich, also ich habe dann schon auch so Bilder, weil ich ja Ministrant auch war. Ja?
Oh Gott, ja, echt? Jetzt ja, wirklich? Geil, ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Du war, in so einem weißen Teil. Ja,
so ein Röckchen, genau. Unterhose hatte ich an, so frech war ich nicht, aber dieses Warten mit dieser
das
Kerze.
Würde ich hoffen.
Ja, aber ein bisschen, wo ist die Rebellion? Die Rebellion war folgendermaßen, da kniest du ja dann rum und das ist immer wichtig, dass du diese Momente ja nicht verhängst, ja, so wo du das Glöckchen da hauen musst und irgendwie den Wein bringen und so weiter. Mhm. Das ist blöd, wenn du das verhängst, ja, aber dann kommt halt der Blick vom Pfarrer, da merkst du schon. Aber in der Zeit, wo du nichts zu tun hast, ist ja wirklich, also so Nahtoderfahrung quasi, oder? Weil so öd, ja, es ist ja kein Text, der irgendwie gerade irgendwie in dem Alter wahnsinnig anklingt. Ja.
Kriegt man da nicht eigentlich auch Kreislaufschwierigkeiten? Man weiß, bei Soldaten in der Sonne weiß man das ja, doch. Dann. Genau, ist
geil. Die Ministranten, die wegkippen, sind eh die geilsten, ja, weil ja, da geht wenigstens mal was in der Kirche.
Ja, aber da ist doch irgendwo, das Blut geht doch irgendwo hin, irgendwo nach unten. Oder weißt du das?
Ja, ich, ne?
Kommt drauf an, ob die Kirche kalt ist oder nicht. Ja, gut.
Naja, oder im Weihrauch stehst. Das ist auch ja, geil. Das so. Auch immer genau. Nee, was ich mir immer gewünscht habe, dann in der Zeit quasi, war so, boah, jetzt geht hinten dann die Tür auf.
Ja.
Und es kommen so Rocker rein und machen Musik, ja. Mal mit E-Gitarre, so Stromgitarre. Ja, so mal fett in die Kirche rein. Es kam ja immer nur dann diese Orgel. Ja, und auf jeden Fall, ich habe mir immer Rebellion gewünscht und hatte auch diese Fantasien währenddessen, bis ich dann halt wusste, jetzt muss ich dann das Glöckchen schlagen oder so. Also das war quasi so aus dem raus. Und deswegen aber, was mir eingefallen ist zum Glauben, ist diese Hab-Acht-Stellung, dieses als nächstes kommt das Lied, irgendwas, Psalm auf Seite, oder? Und dann verfallen ja alle in so ein Oh.
Ja.
Das also, hat nichts mit Leben zu tun, irgendwie. Diese Hab-Acht-Stellung, die ist ja schon krass, oder? Und das ist mir heute wieder auch aufgefallen, wo ich habe eh schon in mir so gemerkt, ah nee, ich mag mehr über so, ah geil, ich glaube, es wird gut, oder? Denken. Viel mehr Bock. Oder auch Glaubenssätze finde ich auch viel lustiger. Aber dieses quasi dann religiöse, vor allem spirituelle, finde ich schon einmal, kann man differenzieren. Aber da war immer gleich schwer. Oh, Achtung. Mhm. Ja. Komisch. Und das ist immer noch drin. Das ist immer noch, das ist ja nur Prägung. Ich meine, ich komme nicht auf die Welt und denke mir, oh, schwer, Gott. Oh.
Also ich muss ja jetzt aufpassen, ich habe ja jetzt schon wieder ein Schuldgefühl, dass wir zu sehr auf der katholischen Kirche rumbashen. Ja? Weil bei uns, bei den Evangelikern, bei den, wie heißt das jetzt, Evangelischen, ist es ja so ein bisschen schlichter. Es ist ja alles ein bisschen puritanistischer und ein bisschen weniger Prunk und so. Und trotzdem ist es ja irgendwo ähnlich. Und ich muss ja sagen, ich habe ja mal Gesang studiert und habe ja relativ viel Kirchenmusik gemacht. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt vermisst, dass es überhaupt gar keine Passionszeit gab. Ich habe ja früher tatsächlich als Bassist hier diese Johannespassion, Matthäuspassion und solche Sachen von Bach gesungen. Und da hast du schon so auch so ganz tolle Momente, wo dann, naja, ob die toll sind, weiß ich jetzt gar nicht. Also du hast so Momente, wo die Menschen sich sehr nahe kommen. Ich hatte mal zum Beispiel eine Matthäus-Passion zu singen, da habe ich den Jesus gegeben. Ich habe genug am Kreuz, dann ich musste dann versterben.
Ja.
Und das habe ich so intensiv hinbekommen, dass dann eine ältere Dame sagte, es wäre wie Fischer Dieskau damals nach dem Krieg. Und es war wirklich rührend.
Schön.
Als das erste Mal in der Gedächtniskirche in Berlin, da haben die dann das erste Mal wieder eine Matthäus-Passion. Also es hat ja sehr viele Facetten. Also das tröstende Element, also wie kann man eigentlich in der Passionszeit Trost erfahren? Ich meine, jetzt werde ich mal wirklich hier christlich.
Ja.
Durch dieses praktisch sich Opfern Jesu, praktisch für uns, und das ist übrigens eine gesellschaftliche Geschichte, der opfert sich für uns. Das heißt, wann opfern wir denn füreinander irgendetwas? Ich glaube ja nicht, und das haue ich ja immer wieder raus, obwohl es mich nicht beliebter macht, an den altruistischen Menschen.
Ich glaub, Jacques, ja, der sagt es schon wieder. Ja, da müssen wir mal, sollen wir da zweimal in Therapie mit dem Thema?
Genau, also ja, nee, kann ich jetzt nicht drauf antworten. Ich habe jetzt gerade was anderes im Kopf. Also ich, dieses sich zuwenden, sich hingeben für den anderen. Also wann gibt man wirklich etwas von sich hin in der Gemeinschaft, was ohne einen Selbstzweck ist? Auch wenn du dich bei Clubhouse hier jetzt umguckst, ich weiß, was ist hier wirklich echt, authentisch, Kontakt, was ist hier gewollt, was ist in Unternehmen wirklich echt, wann wird sich jemand, unsere Mitarbeiter sind uns so wichtig, dass sie alle gesund sind. Ja, willst du das wirklich? Ich hypnotisiere dich und frage dich das nochmal. Nee, die sollen natürlich effektiv und performancemäßig was bringen. So, ist völlig okay. Ich mag die Menschen, obwohl sie kleine Ego-Schweinchen sind. Ich mag die wirklich. Aber ich fände es schöner, wenn wir diesen Gemeinschaftsgeist, und jetzt kommen wir wieder zum Spirituellen, zum Glauben, wenn wir dieses mehr als einzeln sein, wenn wir das hinkriegen würden. Und ich finde, Kirche kann so ein Rahmen sein. Und wir haben auch, glaube ich, ein Stück dadurch verloren, dass wir jetzt so viele Menschen haben, die überhaupt nichts mehr mit Kirche anfangen können. Ich kann dich verstehen, nicht mehr das jetzt so, ich habe sowieso Bilder im Kopf, dich jetzt als Pirat in dem Ministranten-Ding, es geht gar nicht. Ich habe sofort irgendwas Sexuelles habe ich. Ich habe sofort irgendwas, was nicht geht. Es ist
Wahnsinn.
Ja, also so oder irgendwas zerreißen. Weißt du, ich habe auch in der Johannespassion, Matthäuspassion, im Text heißt es übrigens auch, es zerriss der Vorhang. Ja, mhm. Im Passionstext, der Vorhang zerriss und die Erde erbebte. Ja. Mhm. Und das hat mich so mitgenommen, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich das jetzt singen würde. Mhm. Das hat was sehr Zerstörerisches. Und trotzdem entsteht aus der Passion, aus dem Leiden, was Neues, nämlich Hoffnung. Und da komme ich sehr an meinen Glaubenskern ran, weil ich glaube, dass wir nur durch solche Erlebnisse miteinander, die uns an Grenzen führen, wenn wir das überstehen und uns nicht dabei zerstören gegenseitig, dass dann was Neues entsteht. Da habe ich sofort die Bilder von Trümmerfrauen, die Stein auf Stein setzen. Da habe ich eben diese Gedächtniskirche. So, und das ist für mich ein Stück Glaube. Also, dass der Mensch es schafft, über sich selbst und das Ego-Schweinchen, den Ego-Schweinchen-Modus hinauszugehen. Aber ich bin völlig im Zweifel, weil was ich sehe in der Welt momentan ist nicht dementsprechend. Deswegen ist mein Glaube immer von Zweifeln durchflochten. Habe ich das jetzt schön gesagt? Ah. Ja, bin selber ganz begeistert. Naja.
Ja.
Guck mal, ich habe jetzt wieder das Tempo rausgenommen.
Ja, okay, wirklich wieder total. Warte mal schnell, ich schalte wieder, ich kuppel mal schnell aus und schalte wieder den nächsten Gang. Ja. Nee, schau, aber Glaubenskern finde ich gerade schönes Wort, weil wo kommt der hin? Übrigens möchte ich noch schnell auch für mein Karma, falls ich dann oben stehe und er wieder sagt, ich kriege keine Kaffeekapseln mehr, weil ich so blödes Zeug gesagt habe. Nee, also ich habe nur gesagt, die Schwere, habe ich heute beobachtet, oder? Dass die kommt. Also Leiden. Und ich aber hätte guck mal, halt.
Das ist bei mir nicht so. Also ich habe
ja eben, das sage ich ja nicht.
Dass es schwer ist. Das ist so interessant, ne?
Ja, doch. Also, genau. Also für mich ist es wie schwer, weil die Leute auch so sagen, oh, Glauben und so. Und ich finde irgendwie, ja, nee. Also irgendwie, also Glauben ist doch auch irgendwie Party. Kann sie auch sein, oder? Also im Sinn von eben, dass du den Hoffnungsteil auch nimmst oder eben auch zu dem Glaubenskern hin. Findest. Ist ja geil, oder? Und ich finde auch spannend, dass so dieser Reflex von, wenn es dann so richtig scheiße geht und du so mit allen geredet hast, mit denen du reden kannst, kommt ja vielleicht, oder erzählen doch auch Menschen, sehr oft der Moment, auch wenn sie irgendwie Atheisten sind, dass sie dann mit was reden.
Ja, genau.
Also je enger es wird und je weniger, dass man sich jetzt gerade ablenken kann mit anderen Menschen und mit Konsum und sonst was, da kommt ja dann eben dieser Glaubenskern. Und dann will man ja mit etwas reden. Und dann ist ja wirklich, also mir ist es echt wurscht, wie man es nennt. Ich finde Gott nicht so super sexy. Ich finde auch, also ich finde die Erzählung einfach scheiße. Das Storytelling war zwar zweckmäßig, aber I'm not sure, ja, ob das so war. Vielleicht war Jesus auch wirklich einfach, ja, also ich habe mir immer wieder gedacht, so wenn du mal sagst, hey Jesus, bist ein cooler Dude. Also weißt du, wenn du sprachemäßig das mal änderst, anstatt dieses ehrfürchtige dann passiert auch schon mega viel. Und ich habe dummerweise, da gab es diesen Jesus-Film da mit dem Phoenix, Joaquin, oder?
Das glaube ich. Kenne ich gar nicht. Ich kenne den von Mad Max, wie heißt er denn? Mad Max? Oder ist das nein, der nee, von, das nee,
von nee. Aber 2004? Da gibt es einfach einen und der hat so lange Kameraeinstellungen und es ist auch so schwer alles und sie wandern ewig und so. Wo ich auch sage, wieso? Da war ja Monty Python eigentlich Life of Brian geiler, oder?
Ja gut, ich meine klar, ich habe ja also Monty Python ist schon eine Bright Side of Life, ja. Aber ich glaube, das ist auch genau das, worum es geht. Was ist denn das, was uns Hoffnung gibt? Und ist das jetzt dieses schwere Leiden und dieses auch, was mit Strafe und schon krass, so oder? Zu tun hat? Ja. Oder ist es etwas Ermutigendes? Und ich habe Ich habe auch schon Predigten gehört in der Kirche, die mich sehr ermutigt haben. Also es sind wenige, aber die mich sehr ergriffen haben in diesem Sinne.
Ja.
Und ich habe noch so ein bisschen was anderes. Wenn du jetzt dir Maria Magdalena dazu vorstellst,
ja,
und dieses Ganze mit der Vergebung und der Hure, also der Prostitution, der Sexualität und all dem, dann ist das ja noch ein Feld, was eigentlich gar nicht so bisher in der Kirche zumindest beschritten wird, also wo man auch gar nichts drüber weiß.
Ja.
So, aber ich merke gerade, wir sind ja sehr bei der Kirche. Ich würde ganz gerne nochmal, also diese Frage, was sind so Grenzerfahrungen, hast du eben gesagt. Also du kommst so irgendwo, und habe ich sofort ein Bild gehabt. Ich hatte das mal, dass ich im Notarztwagen tatsächlich mal gebetet habe, weil ich mit einem Patienten so überfordert war, der dann schwer krank war. Ich habe mal im Wesertunnel habe ich mal jemanden intubieren müssen. Also das war praktisch im Tunnel anhalten, sofort agieren. Und da habe ich wirklich so Stoßgebete, ne? Kennst du? So, und dann habe ich mich vorhin auch nochmal erinnert, was ist eigentlich das, was mir deutlich gemacht hat, dass es etwas gibt, was größer ist als wir selbst. Das ist da einmal mein eigener Genesungsweg. Ich habe ja tatsächlich mit meiner Essproblematik zum Genesungsweg gemacht, wofür ich sehr dankbar bin. Übrigens, ohne dass ich irgendjemandem was bezahlt habe. Ganz tolle Menschen, die einfach freiwillig was für mich getan haben. Und da ist es so, mein Vater hatte mit mir mal so eine Szene und hat mal in den Himmel geguckt, ins Universum. Das kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Die Frage, wo ist das Universum zu Ende? Also die Frage, ich war ja so ein wissenschaftsorientierter Junge, ich habe Was-ist-was-Bücher gelesen und habe dann immer ganz viel gefragt, war auch total nervig. Und dann kommst du ja irgendwann zu Ende. Was ist denn das? Ja, da gibt es Sterne, es ist unsere Galaxie, es ist Milchstraße, okay. Und also was du siehst, sind erstmal Sterne unserer Milchstraße. Und dann gibt es noch Galaxien, ganz viele, viele Milchstraßen. Ja, und was ist denn dahinter? Und dann ist der Urknall, alles explodiert immer noch, alles expandiert. Ja, wohin denn? Und was ist denn dahinter? Und wer sich die Frage stellt, der muss ja dahin kommen, dass das zumindest für unser Gehirn nicht wirklich vorstellbar ist. Und wenn du diesen, Hawkins, der seine amyotrophe Lateralsklerose ja Ewigkeiten überlebt hat, obwohl er ja schon viel früher eigentlich sterben sollte. Er hat sie ja um 50 Jahre überlebt, weil er einfach sagte, ich kann nicht vorher aufhören, bis ich das weiß. Ich kann nicht vorher sterben, bevor ich nicht weiß, wie das Universum funktioniert. Er hat es leider nicht ganz rausgekriegt. Aber das ist für mich auch etwas, wo ich dann auch mal diese ganze narzisstische Eloquenz, die man so hat, wenn man hier spricht, auch mal so ein bisschen begrenzt und sagt, halt doch einfach mal die Klappe. Das ist etwas, was du nicht begreifst. Das heißt aber nicht, dass man daraus wieder manipulatives irgendetwas macht.
Ja, oder auch, dass du dich wieder scheiße dabei fühlst, im Sinn von, ja, das checkst du eben nicht, das ist eben größer als du. Das finde ich alles so lustig. Wieso? Ich kann doch einfach sagen, ich check's nicht. Ist größer als ich. Ohne dass ich da gleich wieder in dieses Schuldding komme, mit diesem eigenartigen, naja, irgendwer, also eben der irgendwer, der checkt es aber dann schon, oder? Und die Kirche hat dann noch an den Direktrat oder so. Also das Bild, das ist ja alles eben eigenartig. Und ich habe jetzt gerade auch noch, wo du das gekriegt hast, habe gedacht, der Glaube ist ja auch so realitätsbildend, oder? Also indem ich glaube. Also es war jetzt beim Hawkins ja auch so. Der hat geglaubt, er muss das noch unbedingt rausfinden und hat schnell sein Leben verlängert. Nur geil, oder? Mhm. Also ist ja ziemlich realitätsbildend, wenn du willst. Also der Glaube hat ja auch Zauberkräfte sozusagen.
Er bewegt ja Berge, ne? Aber was ist das, was da Berge bewegt? Das ist die Frage. Also ob das Zauberkräfte sind, möchte ich noch bezweifeln, aber...
Ein bisschen Harry Potter reinbringen.
Aber du, ich will dich jetzt deinen Gedankenstrang da entwickeln lassen. Ich will dich jetzt gar nicht so stören. Mach mal.
Ne? Ich fand, also wenn du sagst, ich glaube, also auch mit der Hoffnung, oder? Also das ist ja alles Zeug, was uns quasi ja am Leben erhält, mal grundsätzlich. Und dann, wenn wir das mal geschafft haben, dass wir sagen, okay, Leben geht irgendwie weiter, dann quasi wünschen wir uns ja auch Dinge. Und für das, glaube ich, muss man glauben.
Was wünschst du dir denn für Dinge, die du durch den Glauben bekommen kannst?
Ja, also zum Beispiel wünsche ich mir echt diese Gestaltungsgesellschaft, dass wir das Gestalten ins Zentrum setzen und ich glaube, das tut den Menschen gut.
Okay, da müssten wir nochmal was Neues machen zur Gestaltungsgesellschaft, weil der Begriff ist mir ja noch nicht so ganz verfügbar. Aber vielleicht meinst du ja was Ähnliches wie ich auch. Irgendwo spürt man ja, dass wir zum Teil was Ähnliches meinen, auch wenn wir uns im Wording, wie man so schön sagt, nicht immer ganz connecten können. Ne? Aber Ich glaube tatsächlich, guck mal, wie oft sagt man eigentlich, man glaubt, ne? Wenn man da jetzt eben, bei einer Sprache mal drauf hat. Ich glaube.
Aber das ist lustig, darf ich da noch schnell was? Weil ich habe gemerkt zum Beispiel, früher so in meiner quasi Agenturinhaber, Fuzzi, ich bin super Performer Zeit, da war ja wirklich zwei Sachen waren verpönt. Das eine war, wenn Leute losgegangen sind und Budget holen gingen, dann war nicht irgendwie viel Glück, sondern da war immer viel Erfolg. Ja, so. Ja, nicht viel Glück. Ja. Das hat nämlich nichts mit Glück zu tun. Du performst, ja, und wenn du richtig performst, dann huschst den Scheiß auch heim. Yay, viel Erfolg, Alter. So, oder? Also sicher nicht Glück.
Gut. Gott, wie schrecklich.
Das Zweite ist, quasi, wenn du in der Argumentation bist für eine Idee, oder? Ich musste also Ideen scheißen als Kreativer. Dann war das Ding so, ich glaube wirklich, wir sollten mehr auf Frauen setzen. Da warst du weg. Mhm. Da hat der Marketing-Typ hat gesagt, was glauben, oder zack, hey, wir brauchen Studien, so das Ding, oder? Deswegen nie glauben sagen, sondern immer, ich bin überzeugt, dass wir jetzt auf Frauen setzen müssen. Lustig, oder?
Aber was ist das für ein verdammter Scheiß, ganz ja, ehrlich.
Schön, ja. Oder?
Weil wenn du immer alles wüsstest, dann wäre die Welt ziemlich klar. Da müsste man sich ja eigentlich nur so ein paar von den Lebenshilfebüchern aus der Bücherei ins Hirn brennen, mit den ganzen schönen positiven Glaubenssätzen und allem, was da so an kognitiver, was weiß ich, funktioniert, dann wäre doch alles tutti. Dann würden wir doch alle uns super fühlen, super verhalten, keiner hätte Depressionen und alles wäre schön.
Dann mein Ziel, ja genau.
Trost im Glauben finden.
So. Ja, Trost im Glauben. Nee, aber was mein Ziel ist heute mit dir, dass wir mindestens je einen Glaubenssatz knacken. Weißt du, mit reinhören und einmal knack.
Oh gell? Gott.
Oh. Alles klar. Wir haben noch gut 20 Minuten.
Nee, damit meine Amygdala abschaltet und der Nucleus Accumbens dann eingeschaltet wird oder irgend so ein Scheiß, ja.
Genau.
Nee, also ganz ehrlich, also das, da bin ich immer so, ich glaube nicht an Glaubenssätze. Also ich glaube schon, dass es Glaubenssätze gibt, Muster gibt, die man da auch ändern kann durch Bewusstsein, aber das ist für mich kein Denkvorgang, sondern das ist für mich ein emotionales Gewahrwerden. Und das geht eben nicht mit Ficky-Facky, schnell mal eben, ja, so Chaka, sondern das braucht schon ein bisschen mehr Kontext im Sinne von Beziehung, weil wir lernen diesen ganzen Kram nämlich in Beziehungsgeflechten. Und du kommst ja nicht als Säugling auf die Welt, selbst du nicht, und hast einen Glaubenssatz, sondern du lernst es ja tatsächlich irgendwie durch das, was Papa und Mama dir spiegeln. Ne? Da fängt es mit einem Lächeldialog an, weil du hast erstmal auch gar keine Ahnung, was Mama da brabbelt, weil du kannst die Sprache noch nicht. Und dann sind wir in der Entwicklungspsychologie und dann hast du erstmal so eine Art Mondgesicht vor dir mit zwei Strichen und das macht irgendwas. Und wenn du da richtig reagierst, dann kriegst du auch was zu essen und Pupsi wird rausgelassen und du kannst einmal auf die Decke kottern, so, und dann lernst du irgendwie wie die Welt funktioniert. So, dabei bilden sich aus meiner Sicht Glaubenssätze aus. Und die haben dann auch noch einen Entscheidungsfaktor damit bei. Mhm. Deswegen glaube nicht, dass man das einfach so löschen kann. Und wer das verspricht, der macht es sich manchmal ein bisschen einfach. Es gehört ein emotionales Gewahrwerden dazu und auch Zeit. Und die hast du auch nicht hier. Ich könnte dir jetzt ein konkretes Beispiel geben, aber dann würde ich jetzt schon wieder so auf diese ganzen Sachen bashen. Das wollen wir jetzt gar nicht. Also, finde ich. Aber
findest du? Ja, ich finde Empörung gut.
Der Teil mit den Glaubenssätzen ist ja wirklich, also es wird ja verkauft, dass man Glauben ändern kann oder Glaubenssätze ändern kann. Das ist ja etwas wie, das wäre der Faktor in uns. An was glaube ich in mir? Ja. Habe ich zum Beispiel etwas wie Urvertrauen. Das ist ja auch eine primäre Funktion in die Welt. Und es gibt ja Tunskinder und Seinskinder. Es gibt Kinder, ich glaube, das wäre nochmal eine schöne Frage. Ich glaube ja, du bist eins von den Seinskindern und ich bin eins von den Tunskindern.
Was ist denn da? Erklär mal, ja.
Wenn du auf die Welt kommst und wirst wirklich gewollt und alles, was du machst, ist erstmal okay und du musst nichts tun, damit du okay bist, dann hast du ein anderes Urvertrauen als jemand, der gebunden, also es ist die bedingungslose Liebe der Eltern, vor allen Dingen der Mutter und später Vater, so die bedingungslose, du musst nichts tun, damit du geliebt wirst. Das ist eine andere Geschichte, als wenn ich lerne, okay, du bist auf der Welt und du bist dann okay, wenn du dich richtig verhältst, wenn du was tust, wenn du was leistest, wenn du, was weiß ich. Und so positiv, wie du an dich und deine inneren, gut, wobei ich dir nicht abnehmen will, dass das nicht Arbeit war, bist du dahin. Ich kenne dich ja eigentlich auch gar nicht. Ne?
Keine Aber Ahnung, wer du bist.
So, wenn ich dich jetzt erstmal so in deiner eruptiven Form da wahrnehme, wie du da auch sprühst mit deiner Energie, dann habe ich irgendwie das Gefühl, der hat das irgendwo in seinem Wesenskern drin, dass der so viel Energie aus sich selbst heraus hat. Und der hat erstmal nicht den großen Zweifel auf der Stirn.
Alles Arbeit. Harte ja, Arbeit.
Da müssen wir dann noch weiter vertiefen, wie du das gemacht hast. Da musst du mir das mal sagen. Ja. Bei mir ist jedenfalls schon ein Wohlverhalten und eine Leistungserwartung, und zwar gar nicht bösartig, auch in der Geschwisterkette bei mir, eine Erwartung entstanden, da können die anderen Geschwister noch nicht mal was für, dass ich was besonders leiste. So. Und dass ich auch was gerade ziehe, weil ich war der Letzte von uns. So. Und ich war eigentlich nicht mehr wirklich geplant. Das heißt, sie wächst auf mit dem Zweifel, wozu bin ich da und warum und was muss ich machen, damit mich alle lieb haben. Weil das ist wieder was Beziehungsorientiertes, was Intersubjektives. Ich bin allein aus mir heraus erstmal nicht überlebensfähig. Und dann kommt, glaube ich, dieses Element, woran glaube ich in mir, in ganz unterschiedliches Licht. Kannst du damit was anfangen oder habe ich dich jetzt völlig in die Stille getextet? Du bist gerade so nicht. Du bist nicht spürbar für mich hier von den
beiden. Nee, ich musste schnell auf Facebook schauen, was so läuft.
Ja, klar. Also das wäre ja schon wieder respektlos. Das ist ja passiv-aggressiv.
Du musst ja was haben, wo du dich empören kannst. Nee, hallo, ich habe zugehört. Wenn ich zuhöre, wird es auch manchmal still.
Ach so, ist das bei dir. Ja. Okay. Naja. Ja, und jetzt, also wie ist denn das bei dir? Hast du oder wie nimmst denn du das aus dir raus? Glaubst du an dich?
Ja.
Und an was glaubst du da? Sind das bestimmte Fähigkeiten oder ist das?
Aber ich glaube einfach, dass ich gerade momentan das Privileg habe, Freiräume zu haben. Mhm. Rein mal für alles, was ich nicht dafür kann, also wo ich geboren bin, in was ich reingeboren bin. Lustig ist ja, wo du das jetzt erzählst, haben wir gedacht, kann man aber, also ich glaube, also ich bin ja auch quasi ungewollt, aber im Sinn von, aber dann schnell gewollt, also dann schnell Freude, oder? Im Sinn von nicht, also ungeplant und dann, also ungewollt ist nochmal anders. Ungeplant, dann ups, dann so, dann doch alle Freude. Und dann aber doch irgendwie habe ich ja noch quasi beim Sprung raus ins Leben, habe ich nur gedacht, und am Kopf schräg gelegt, weil ich es mir nochmal überlegen wollte, das war keine gute Idee. Insofern Kaiserschnitt in den 70ern, das ist da auch nicht gleich geil wie heute, weil dann war wie wegnehmen und dann war ich eigentlich, glaube ich, wirklich wie auch recht lang allein in der ersten Bonding-Phase, oder? Und meiner Mom ging es extrem schlecht.
Okay.
Die erste Phase. Das heißt, sie hat mich dann auch erst so wie ein bisschen später, ich weiß nicht, ob es Tage, also ein, zwei Tage später dann irgendwie erst so halt so richtig wahrnehmen können irgendwie. Und ich war aber auch so ein bisschen ihr Showbreaker. Ja? Das heißt, Studium abbrechen, gesundheitlich völlig angeschlagen, nicht mehr in der Kraft. Da macht sie mir bis heute nicht wirklich einen Vorwurf, aber es ist trotzdem scheiße. Also es ist trotzdem nicht cool, oder? Und das trage ich so ein bisschen mit mir mit und das hat sie sicher auch nie mehr erholt. So richtig.
Aber guck mal, das ist ein völlig anderer Eindruck, als ich den bisher von dir hatte. Und mit jedem Satz, den du jetzt sagst, zu deiner Biografie, veränderst du dich. Das ist schon wieder interessant, ne? Weil, also du hast dich ein bisschen rausgekämpft, kann man das so sagen?
Ja, das weiß ich. Ich weiß es irgendwie nicht. Und nachher kam ja eben das Ding, und das habe ich mir vorher überlegt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie meinen Eltern den ganzen Tag was beweisen musste, aber ich musste zumindest so dieses brave Kind war schon wichtig, oder? Also da musste ich schon ein bisschen performen. Schön da sitzen, schön essen, schön sprechen. Dann, genau, und dann kam, aber deswegen haben wir vorher gefragt, ob diese Leistungsbereitschaft, oder, auch selbst auferlegt, dann irgendwie entdeckt werden kann, weil ich ja wirklich eigentlich, weiß gar nicht, also ich wollte eigentlich schon mit 16 irgendwie selber und ich habe dann ja mit 19 die erste Firma gemacht und da habe ich schon Geld vom Papa bekommen, dass ich das überhaupt machen kann. Aber das Leben eigentlich so im Sinn von dann, ich habe mega schnell angefangen, irgendwie das Thema vom, ich mache selber mein Geld und so. Ich hatte dann zwar immer wieder Unterstützung und Fallbacks, waren wie da, auch wenn ich sie nicht gebraucht habe. Das macht natürlich mega viel mit jemandem. Also wenn du weißt, da gibt es ein Fallback. Und da war ja mein Opa ja eben auch der Wichtige, oder? Wo ich gewusst habe, naja, wenn es ganz scheiße wird, kann ich sicher mal... Also einfach dieses Wissen, ich kann eigentlich mit allen reden, also auch mit meinen Eltern, oder? Das macht viel. Und das hat mich dann schon angetrieben, auf diese dieses Ambitiöse, das ich dann gehabt habe, und einfach, ich will jetzt das wissen, ich will jetzt das machen, ich will Agentur machen, ich will die krasseste Agentur sein, ich will irgendwie früh mit digital und alles andere ist scheiße und ich fordere alle heraus, quasi so das Ding. Wo kommt denn das her? Das habe ich nie verstanden. Weil das ist ja, also da war ja keiner so richtig so.
Aber wenn du jetzt sagst, du hast, es geht ja um den Glauben an dich, dann wird ja jetzt, schwingt bei mir jetzt sowas an, also ich, das hat schon sowas rauskämpfen und sich selber so, du hast so einen gewissen Rettungsring oder so eine Sicherheit, das ist ja auch deine Familie, das ist ja auch mal was Tolles. Das ist so dein Supporting Team, wenn man so will, dass du da sagst, du kannst dich da zurückfallen lassen und hast dann auch Unterstützung. Und bei mir ist eher das Gefühl, wenn du es jetzt nicht bringst, bringt es keiner. Also das ist deswegen nicht so einfach, weil ich dann sozusagen immer zu so einer gewissen Höchstleistung, das ist nicht gesagt worden, das ist nicht einmal ein Satz gefallen. Ja. Aber es ist, in der Familiengeschichte so, so drin. Also man hat das Gefühl so. Und ich kann mich dann noch erinnern, dass ich dann immer sehr stark so einen Leistungsbezug hatte. Also das Glauben an, zum Beispiel momentan komme ich an die Glaubensgrenze, hier und jetzt sozusagen, kann ich irgendwas bewirken oder nicht? Kann man jetzt hier auf Clubhouse irgendwas bewirken? Kann man irgendwie Leuten sagen, okay, macht lieber keinen Traumaraum, weil das ist gefährlich, ja, will das einer hören? Kann man irgendwo eine Selbstwirksamkeit haben und gibt das auch noch einen Gemeinschaftseffekt, dass man irgendetwas hinterlässt, was sinnvoll ist? Und das wäre für mich dieses Glaube an mich Element, ja? Mhm. Weil so manche haben das ja auch in der Liebe, also dass mein Vater hatte zum Beispiel diesen Konfirmationsspruch, Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die größte von allen. Ne? Mhm. So, das sind alles eher unordentliche Gefühle. Ne? Die Liebe hat ja David Precht schön, aber können wir ja nochmal zu kommen zur Liebe. Das ist alles nichts richtig Biologisches. Aber so Hoffnung, Glaube, Liebe, das ist alles so ein Düdeldaddel, ne? Das ist alles so Brain-Kram von uns Menschen. Aber dieses wirklich sich von sich überzeugt sein, sich in der Entwicklung befinden und sich selber trauen, seine eigenen Schritte zu gehen, das finde ich nicht einfach, weil du ja ständig auch in der Welt gestört wirst. Das hast du ja mal mit Widerstand oder mit Widerständen so beschrieben. Und das ist halt für mich so dieses mit dem Glauben an sich selbst. Das ist, finde ich, nicht so einfach. Aber es ist ganz interessant zu hören, dass du dich da so rausgekämpft hast. Also bei mir, es gibt so eine Anekdote bei meiner Mutter, die hat gesagt, als ich geboren wurde, ja Kind, war es einmal nicht mehr geplant und ich war ja auch schon über 40 und du hättest schief gehen können. Also die haben ja damals die Angst gehabt, ne, Trisomie tatsächlich. Also die älteren Jahrgänge, da ist das Trisomie-Risiko ja höher. Also das war wirklich die Angst vor einem behinderten Kind. Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, irgendwie in so einer, ich will jetzt nicht zu spirituell hier rüberkommen, aber in so einem ätherischen Raum um einem rumliegen, die man gar nicht bewusst wahrnehmen kann, die aber irgendwie so das Leben mitbestimmen. Also ob das jetzt Karma ist oder eine so eine Art familiäre Erwartungsaura oder was auch immer das ist. Ich glaube, dass du dich in so einem gewissen Kanal entwickelst, den du aber nicht bewusst kennst. Das ist halt auch manchmal keine Worte, wenn du das versuchst zu beschreiben. Ne?
Ja, da rede ich ja gerne eigentlich vom Feld, oder? Also das merke ich jetzt in letzter Zeit, rede ich extrem von meinem Feld. Und weil es ja mein Feld ist, glaube ich eben, dass ich da durchaus Gestaltungsfreiheit drin habe, weil es ist ja meines. Und da muss ich da schon auch sagen, dass mir ist ja mega der Frankl eingefahren, oder? Der Viktor Frankl, wo der ja mit mit seinem Between Stimulus and Response, There is a Space. Das hat mich so berührt, ja, weil ich habe erst nachher seine Bücher gelesen, ich habe nur jetzt mal den Satz, der war halt in so einem Vortrag drin, habe mir gedacht, aha, da ist Raum, da ist Raum. Und ich erlebe ja unterdessen eigentlich jetzt auch in meiner Arbeit mit den Zukunftsbüros und so und in diesen Gesprächen, die wir mit den Menschen über Zukunftsfragen haben, die haben alle keinen Raum vor allem. Das ist Hauptthema.
Können wir das mal einmal ganz kurz, weil ich muss für mich jetzt erstmal gedanklich ordnen. Du hast es ein paar Mal gesagt, ich finde es jetzt aber wirklich einen wichtigen Punkt. Also der hat zwischen dem Reiz und Reaktion einen Raum gesehen.
Genau.
So, das heißt, das ist ein Entscheidungsraum.
Genau.
Wenn man das jetzt so schnell sagt, dann wird das ja ganz klein, dieser Raum. Aber wenn man das jetzt sich mal vorstellt, dann passt das übrigens zu dem, was ich das dazwischen nenne, zwischen den Menschen. Wenn ich sage ich und du, dann ist da was dazwischen. Und das ist übrigens auch das, warum man die gesamte Psychoanalyse von Freud damals nicht allein erklären kann, ohne dass man den Punkt dazwischen nimmt. Also was passiert zwischen uns Menschen, ohne dass das immer ein Aushandeln und ein Kompromiss ist. Mhm. Also sozusagen eine Schnittmenge. Wir denken das ja immer mathematisch, aber da ist ja was dazwischen. Und vielleicht ist das so was Analoges zu deinem Reizreaktions-Ding.
Ja, also genau, also das ist wie der Raum. Und wenn man, danach habe ich ja die Geschichte erst von ihm dann gelesen, so wirklich halt, und okay, also im KZ ist der Raum null. Kein Raum, mit nichts. Deswegen ist er ja auf die kleinste Form von Raum, den er noch entdeckt hat, draufgekommen, dass zwischen dem Stimulus, der halt reinkommt, der Reiz, was es auch immer ist, und seiner Reaktion eine Wahl steht. Und das ist halt mega berührend, weil es, also, ja, das ist, weißt du, wenn du dann heute irgendwie dir vorstellst, okay, also okay, das war quasi das, da war der drin und wir machen heute irgendwie Theater beim Meeting, wo es eng ist, raummäßig, ist es jetzt, da muss man es vielleicht nicht vergleichen, aber es ist schon so im Sinn von, ich finde dann immer so, aber warum kann ich mich dann nicht quasi, warum treffe ich keine Wahl? Also der hatte echt von extern gar keine und es war gleich das Thema Leben oder Tod. Bei uns im Meeting ist way Raum, dass ich sage, halt der Fress, ja, so will ich das nicht oder in nett von mir aus oder irgendwie du, ich möchte es jetzt echt nochmal besprechen und dir den Raum nimmst, dass du einfach das, was du gern gestalten würdest, wo du dich auch dafür einsetzt, dass du dir den Raum nimmst. Und das sehe ich einfach, wie dass wir da eben auch so in so eine Hab-Acht-Stellung verfallen und einfach nicht gestalten. Und was aber dann rauskommt, ist, es schmerzt uns. Tief, weil wir uns jedes Mal verraten, weil wir jedes Mal die Wahl nicht für uns treffen. Das tut weh.
Genau, du bist manchmal sehr schnell, wenn man diesem Konstrukt, das du gerade hast, folgen will. Ich habe das jetzt versucht mal eben, also dass du auf dieses Meeting übergehst, dass da zwischen den Menschen, auch zwischen den Reiz- und Reaktionsmustern etwas ist. So, wenn man jetzt mal sagt, da ist irgendetwas, ich weiß jetzt nicht ganz, wie wir es auf Glaube jetzt runterbringen können, aber da ist ja, etwas zwischen uns, was wir nicht so richtig beschreiben können.
Nee, ich glaube eben, und ich wünsche den Menschen, dass sie an ihre Wahl glauben. Wenn der Trigger daherkommt im Meeting mit, wir müssen mal mehr innovativ sein und du bist doch sofort quasi in der Enge der Überforderung, also... Da hast du noch viel Wahl, oder?
Genau, ja. Und bei mir wäre das, wenn ich es jetzt mal so übertrage auf meine Glaubenssituation, dann würde ich mir wünschen, dass wir mehr nutzen und was zwischen uns passiert, also das Element der Beziehung tatsächlich mehr begreifen, klingt immer so blöd, aber wirken lassen, ohne dass das immer alles ein Kuschelkurs und ohne dass das immer, also auch ein gut überstandener Streit, der aber nicht zum Beziehungsabbruch führt, sondern die Beziehung trotzdem erhalten kann, ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Und das nutzen wir auch nicht. Wir benutzen unsere Beziehungskraft nicht, auch die Gestaltungskraft in der Beziehung.
Und das, glaube ich, ist einfach mega schade. Ja, also wir sind so zweckgebunden, dass wir diese Räume geschlossen haben. Ja. Und deswegen ist eigentlich alle Gespräche, die ich führe, ist eigentlich in Beziehung gehen mit möglichen Räumen. Mhm. Und das ist...
Das hat für dich was mit Glaube zu tun. Glaube,
ja, das gibt uns ja dort einfach... Wenn du überhaupt, weißt du, wenn du, das ist ja so ein Glaubenssatz-Ding ja auch, wenn du nicht an Räume glaubst, wenn du glaubst, es ist alles eng und ist halt so und kann man halt nichts und so, ja, dann glaubst du, dass es keine Räume gibt. Genau.
Mhm. Aber das ist aber nicht das klassische NLP-Glaubenssatztraining, was du jetzt hier sagst, sondern das ist was anderes. Ja, ja, das will ich mal schon mal eben kurz ein bisschen paradigmatisch hier trennen. Nicht? Gern.
Das finde ich
wobei, ja wir wirklich, jetzt, ja. Wobei wir jetzt mal eben auf die Uhr gucken müssen. Du weißt ja, ich bin der Papst der Uhr, weil ich möchte die anderen da unten ja nicht vergessen.
Ja.
Und wir haben jetzt so noch so 4 Minuten, ja. Bis wir dann unseren Panel öffnen.
Ja. Das alter Schwede. Jetzt machen wir das Bild mit dem Sofa. Die dürfen sich dazusetzen, bringen ihre Drinks mit, können als erstes mal sagen, was trinkst du eigentlich?
Lass mich das doch einmal eben kurz so ein bisschen spirituell episch als Kanal hier darstellen. Und dann machst du schon gleich wieder einen Kuschelsofa draus. Ich meine, so wird es auch nichts, Pirat. Nicht? Da kannst du
ja, aber du bist also, immer Experte. Jetzt scheiß mal auf Experte. Ja, du weißt ja schon genug. Passt schon.
Hör doch auf. Das ist übrigens das, was ich momentan sehr schmerzlich finde, weil ich bin aber auch selber schuld, weil ich den Doktor davor geklatscht habe.
Ja.
Du wirst ja hier auch mal gleich als Experte auf irgendwo hochgeholt oder runtergeholt oder wie auch immer. Und dann kriegst du ja gleich so einen Stempel drauf. Ne?
Das ist der Raum eng.
Das ist der Raum eng, genau, weil eigentlich bist du dann nur noch als Experte gefragt und nicht mehr als Mensch, wobei das ja ziemlich dasselbe sein könnte. Ne? Man kann ja auch als Experte durchaus Mensch sein. Das ist ja kein primärer Widerspruch. Aber also mich interessiert jetzt schon, wenn wir beide hier sprechen, was ist das, was in unseren ZuhörerInnen vorgeht und welche Gedanken, vielleicht auch Körperempfindungen, wie gesagt, es ist ja in der Gruppenanalyse ist ja mal alles erlaubt. Also von Angst bis Brechreiz darf ja alles sein. Ne?
Geil.
Und wobei ich das auch noch nicht erlebt habe, das aber letzte. Aber dass man mal guckt, was reagiert, was schwingt nach?
Gibt es
sowas wie Widerstand? Muss noch was ergänzt werden, wenn man über Glaube spricht? Ist noch was überhaupt nicht gesagt? Oder ist etwas. Haben wir uns jetzt völlig verrannt in irgendeiner Ecke? Das würde mich jetzt mal interessieren. Soll ich es jetzt mal tun? Soll ich mal die Handraise-Funktion mal?
Ja, das machen wir dann. Aber weißt du, es ist so, dass wir jetzt mal quasi wie sagen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt mal mitgereist sind und jetzt aber nicht die Chance haben, überhaupt was zu sagen, nämlich unsere lieben Podcast-Zuhörerinnen, da sagen wir jetzt, liebe Leute, danke, dass ihr mal dabei wart. Glaubt's an euch. Oder so einen runden, ich finde es wichtig. Glaubt an euch, glaubt an die Sache, glaubt an den Raum. Und schaut mal, wie sich's anfühlt. Das würde ich eigentlich gern als Experiment mal mitgeben.
Wunderbar.